Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Das mit der Informationsfreiheit versprechen wir jetzt schon wieder eine ganze Zeit lang. Spätestens im Januar sind wir soweit für eine schöne Folge nur Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan, an der langen Leitung sitze ich, ganz genau. Ja, das mit der Leitung, das verstehen, glaube ich, auch nur noch die Boomer unter uns.
Mit diesem unbotmäßigen Hinweis auf das Geburtsjahr der hier Moderierenden steigen wir ein in querbeet in drei kurze übersichtliche Themen, die wir ansprechen und dann ein etwas längeres Fältchen vom Bundesgerichtshof. Anfangen tun wir mit einer doch überraschenden, aus meiner Sicht überraschenden Stellungnahme der Datenschutzaufsicht in Hessen zum Thema Microsoft. Dort ist nämlich in einer Pressemitteilung vom 14. November dieses Jahres vom hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu Gehör gebracht worden, dass Microsoft 365 sowohl durch Unternehmen als auch durch öffentliche Stellen datenschutzkonform genutzt werden kann. Man höre und staune. Verantwortliche müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, das sagt der hessische Kollege doch noch, aber er distanziert sich doch recht deutlich von einem Beschluss der Datenschutzkonferenz aus dem November 2022, der mir deswegen noch so in so guter Erinnerung ist, als dass der letzte Beschluss war der DSK, an der ich auch persönlich in meiner Funktion als Landesbeauftragter Baden-Württemberg mitwirken durfte. Der hessische Kollege hat jetzt einen 140 Seiten starken Bericht im November 2025 veröffentlicht und dabei die Kritikpunkte der Datenschutzkonferenz neu bewertet und kam eben zu dem Ergebnis, ja, da hat sich seit November 22 doch einiges getan. Wir haben unter anderem den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum EU-US Data Privacy Framework von 2023. Wir haben von Seiten von Microsoft die Versuche, die Datenverarbeitung im Wesentlichen im europäischen Wirtschaftsraum zu halten, die sogenannte Data Boundary. Und wir haben Veränderungen im DPA, also im Microsoft Data Protection Addendum, die, ja, unter anderem es aus Sicht des hessischen Datenschutzbeauftragten auch für öffentliche Stellen leichter machen, Microsoft einzusetzen, jedenfalls wenn man eine entsprechende Zusatzvereinbarung schließt. Die letzte Stellungnahme, der gemeinsame Stellungnahme der DSK, einstimmig November 22, sah vor oder stellte fest, dass der Verantwortliche den Nachweis einer datenschutzkonformen Nutzung von Microsoft Office auf Basis des damaligen Microsoft DPA nicht führen konnte. Also eine vorsichtige, relativ differenzierte Erklärung hieß nicht, wie es früher mal hieß, mit einer Mehrheitsbestimmung aus dem Jahr 2020, meine ich, wo gesagt wurde, Microsoft könne nicht datenschutzkonform genutzt werden. Das sagte man nicht mehr, sondern man sagte differenzierter, jedenfalls mit den Unterlagen, die Microsoft zur Verfügung stellt, kann man den Nachweis der datenschutzkonformen Nutzung nicht führen. Davon hatte sich im Laufe der Zeit, hatten sich einige Aufsichtsbehörden distanziert, besonders deutlich der neue niedersächsische Landesbeauftragte, der angegeben hat, also mit Microsoft da Sonderregelungen getroffen zu haben, die er allerdings nicht öffentlich vorstellte. Und der bayerische Landesbeauftragte, also der Präsident des Landesamts für Datenschutz, der sehr geschätzte Michael Will, hatte jedenfalls immer Kontakt zu Microsoft gehalten und dort auch intensiv weiter sich darum bemüht, die Nutzungsmöglichkeiten zu verbessern. Jetzt kam also aus meiner Sicht relativ überraschend der hessische Datenschutzbeauftragte, der ohne allerdings irgendeine technische Prüfung vorgenommen zu haben, zum Ergebnis kommt, es geht jetzt doch unter Hinweis auf die Veränderungen, die da eingetreten sind. Was ist deine Einschätzung, Nico? Ist das jetzt, spielt das noch eine Rolle, diese Positionierung des hessischen Datenschutzbeauftragten, oder ist das das Thema schon abgefrühstückt?
Naja, wir werden ja heute noch sprechen dann über das Thema Zentralisierung der Datenschutzaufsicht. Und so etwas ist natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, also was ist denn das eigentlich? Da kommt die Datenschutzkonferenz 2022, macht einen Beschluss, den du gerade genannt hast,
Einstimmig, wohlgemerkt, einstimmig.
Zieht aber gar keine Konsequenzen aus dem eigenen Beschluss, weil mir ist kein einziges Verfahren bekannt, wo mal einem Nutzer von Microsoft 365 das untersagt worden ist oder beanstandet worden ist.
Doch, ein Fall gab es, lieber Nico. Der ist allerdings schon älter. Das war in Berlin. Da ist einer Grundschule oder einem Kindergarten von der damaligen Berliner Datenschutzbeauftragten die Nutzung von Teams untersagt worden. Also es gab schon ein bisschen was.
Ein bisschen lange her, und jetzt können wir natürlich auch darüber reden, ob das jetzt der Richtige ist. Also ich meine, das ist ja jetzt ein Produkt, was viel genutzt wird, ob man da unbedingt beim Kindergarten anfangen muss mit dem Vorsuch. Also es gibt den Beschluss, der ist einstimmig, und so richtig Konsequenzen nimmt man aber nicht wahr aus dem eigenen Beschluss. Und dann kommt jetzt der Hessische, out of the blue, sagst du. Also ich habe jedenfalls auch nichts gehört, aber kriege ich auch nicht alles mit, dass mit dem irgendwas vorangegangen ist, und schreibt einen Bericht von 137 Seiten. Also was ist das für eine Manpower, die dann dort auch investiert wird? Ja, das heißt ja auch, die Beamten, die diese 137 Seiten geschrieben haben, die konnten diese Zeit, die sie hierfür verwenden wurden, mussten dann auch nicht für was anderes verwenden, um zu sagen, also ich sehe es anders als die Datenschutzkonferenz im November 2022. Das ist kein besonders starkes Bild, wenn doch die Landesdatenschutzbeauftragten gleichzeitig im Augenblick, da werden wir heute noch drüber sprechen, schon darum kämpfen müssen, dass ihnen nicht insgesamt oder scheibchenweise die Zuständigkeiten für die Wirtschaft weggenommen werden, und mit dem dann ja immer dem Kernargument, das sei ein Missstand, wenn da nicht einheitlich von den beteiligten Landesbehörden agiert wird. Das ist dann natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die alles zentralisieren wollen.
Ja, jetzt muss man vielleicht noch ergänzen, der hessische Datenschutzbeauftragte hat hier keine Blanko-Vollmacht sozusagen ausgestellt für die Nutzung von Microsoft, sondern hat schon noch verschiedene kritische Punkte auch angesprochen, die von den Verantwortlichen geklärt werden müssen, gerade auch von öffentlichen Stellen. Ein schwieriger Punkt bleibt jedenfalls rechtlich gesehen die Frage, dass Microsoft sich als Auftragsverarbeiter die Nutzung von Daten aus dieser Microsoft Office-Nutzung für eigene Zwecke vorbehält. Und das widerspricht natürlich der Grundkonstruktion des Artikel 28, dass der Verarbeiter nicht nur die Zielsetzung und die Zwecksetzung des Verantwortlichen umsetzt, sondern auch eigene Zwecke verfolgt. Also da sind schon noch ein paar kleine Fußnoten drin sozusagen. Trotzdem, ich stimme dir zu, das Gesamtbild, das sich da ergibt, sieht doch so aus, dass wenn eine Aufsichtsbehörde in Deutschland jetzt nach den Niedersachsen, die ich in dem Kontext nicht ganz ernst genommen hatte, jetzt die Hessen mit Professor Roßnagel diese Aussage treffen und sich auch bemühen, sie zu treffen, indem sie datenschutzkonforme Nutzung fett setzen und einen sehr, sehr langen Bericht machen, dann würde ich sagen, kann sich jeder in Deutschland darauf berufen, unabhängig davon, ob jetzt die Hessen zuständig sind für ihn oder nicht. Jedenfalls Bußgelder dürften da nicht mehr drohen.
Hallo Niedersachsen. Stefan Brink hat gerade gesagt, er nehme euch nicht so ernst. Das aber nur nebenbei. Jetzt machen wir aus Beratersicht, Stefan. Also könnte ich jetzt das Beispiel schon bilden nach dem BSK-Beschluss 2022 mit dem irgendwie nicht so richtig sichtbaren Versuch. Und jetzt auch mit den sieben Fußnoten, die hier stehen, also das und das sei zu beachten bei der Nutzung von Microsoft 365. Wenn man jetzt als Berater gefragt wird, ja, wie ist es denn, wir wollen gerne Microsoft 365 einführen, was müssen wir denn da beachten? Und dann, ich nehme jetzt nur mal das Hessische, und dann sagt man, ja, also das und das, und dann sollte man aber die sieben Fußnoten des Hessischen beauftragen. Dann hört das der Mandant, dann hört das Unternehmen, die Behörde, um die es geht, und dann fragt sie als nächstes, was passiert denn, wenn ich mich da nicht so genau dran halte? Und dann sagt man wieder als ehrlicher Berater, sagt man dann, also nach menschlichem Ermessen, ja, Klammer auf, wenn du mich gerade in Berlin im Kindergarten hast, Klammer zu, passiert da gar nichts. Ja, und damit kann man natürlich auch wieder sehr, sehr viele Fragezeichen setzen, ob das wirklich ein effizienter Einsatz der Ressourcen ist, hier einen 137-seitigen Bericht im Alleingang als Landesbehörde zu produzieren.
Ja, man kann das alles auch nochmal anders einordnen. Der Beschluss von 22 der DSK war ja sozusagen ein Fortschritt. Ja, davor hatten wir ja diesen Kampfbeschluss wo mit einer Stimme Mehrheit gesagt wurde, Microsoft ist datenschutzwidrig, ja, was aus meiner Sicht eine sehr, sagen wir mal, unglückliche Feststellung war, zumal niemand vorhatte, auch diese Äußerung zu vollziehen. Sie war auch aus meiner Sicht in der Sache nicht richtig, nämlich es hängt sehr stark von den Nutzungsumständen ab, ob man Microsoft-Produkte rechtskonform einsetzen kann oder nicht. Das heißt, da waren Entwicklungen jeweils. Und die Niedersachsen habe ich damals nicht so ernst genommen, als die 23 mit der Thematik rauskam, war der neue Landesbeauftragte frisch im Dienst sozusagen und hat auch versucht, seine Äußerung nachher wieder ein bisschen zu relativieren. Die hessische Äußerung ist ernst gemeint und soll auch ernst genommen werden. Und die Folge ist, genau wie du sagst, Nico, es wird kein Bußgeld mehr in diesem Bereich drohen. Selbst für öffentliche Stellen scheint die Nutzung von M365 ja ohne besondere Problematik möglich zu sein. Das hätte man anders machen können von Seiten der Aufsichtsbehörden. Wenn man sich zu diesem Ergebnis insgesamt durchgerungen hätte, hätte man tatsächlich mal sowas wie eine Entwarnung von sich geben können. Das wäre, glaube ich, durchaus mit Genugtuung aufgefasst worden. Mit demselben Ergebnis, es wird so oder so keine Bußgeldverfahren in dem Bereich geben. Dann hätte man aber auch eine klare Äußerung bevorzugt, dass alle sagen, wir haben noch das eine oder andere Thema, das besprechen wir weiter mit Microsoft, aber es gibt kein Nutzungshindernis. Aber dazu war die Datenschutzkonferenz leider nicht in der Lage.
Sprechen wir als nächstes, lieber Stefan, über den Fall Russmedia. Man denkt, wenn man Russ hört, dann denkt man an Russland, aber der Fall hat nichts mit Russland zu tun. Russmedia ist ein österreichischer Medienkonzern. Der ist so ähnlich wie Springer. Der ist nämlich tatsächlich von Herrn Russ einst gegründet worden. Dieser Medienkonzern betreibt Online-Plattformen, unter anderem auch eine in Rumänien. Die Österreicher waren ja durchaus frühzeitig nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch schon mit ihren Unternehmungen dann in Osteuropa unterwegs. Und so verwundert es nicht, dass eine durchaus auch größere Anzeigenplattform dann auch von einem österreichischen Medienkonzern schon seit langer Zeit in Rumänien betrieben wird. Auf dieser Plattform, die man sich wohl so vorstellen muss wie eBay Kleinanzeigen, sprich, da werden Annoncen veröffentlicht. Auf dieser Plattform erschien eines Tages ein Angebot, wie es dann so schön heißt, von sexueller Dienstleistungen. Also das las sich so, als ob dort eine Sexarbeiterin ihre Dienste anbot unter Angabe ihrer Mobilfunknummer. Als dann die Anrufe dort eingingen unter dieser Mobilfunknummer, war erstmal diejenige, die dort angerufen wurde, überrascht, weil sie wusste weder etwas von der Anzeige, noch wusste sie etwas davon, dass sie jetzt Sexarbeit anbietet. Das ist ein unangenehmer Streich, möchte keinem von uns passieren. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie dann dort anwaltlichen Rat suchte und es zu einem Klageverfahren kam. Es ließ sich nicht herausfinden, wer der Übeltäter war, der diesen Streich gespielt hatte, denn diese Anzeige war anonym aufgegeben worden. Und deswegen hielt sich dann die Betroffene an Russmedia, an den Betreiber der Plattform, und verlangte Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO in Höhe von 7.000 Euro. Und dieser Fall wurde dann in der zweiten Instanz von dem rumänischen Gericht in Klausenbrück, Cluj-Napoca, zweitgrößte Stadt in Rumänien, dann zum Anlass genommen, den EuGH zu befragen, denn es gab jetzt zwei verschiedene Aspekte, die dem rumänischen Gericht aufgefallen waren, die in verschiedene Richtungen wiesen. Nämlich zum einen das Haftungsprivileg nach der E-Commerce-Richtlinie, die damals noch, die zum streitigen Zeitpunkt noch galt, heute zu finden im Artikel 6 DSA, also die mehr oder weniger wortgleich übernommen worden in den Digital Services Act, dass der Host Provider, ganz grob gesprochen, Notice and Takedown, dass der Host Provider nicht verantwortlich ist für Inhalte, es sei denn, er erlangt Kenntnis von Rechtsverstößen, ab dem ein Augenblick ist er sprich beseitigungspflichtig und so fort. Also diese Haftungsprivilegierung der Host-Provider, auf die sich Russmedia, die fraglos ein Host-Provider sind als Plattformbetreiber, berufen konnte, die wies in die Richtung, nein, sind wir nicht für verantwortlich, können wir nichts dafür. Allerdings dann in die andere Richtung weist dann ja eigentlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs etwa zu den Facebook-Fanpages, wo es datenschutzrechtlich dann sich ja so verhält, dass nach dieser Rechtsprechung für eine solche Anzeige auf einer Plattform dann eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, nämlich desjenigen, der die Anzeige dort publiziert hat, des Unbekannten in diesem Fall, und dem Plattformbetreiber, sprich Russmedia. Und dass es eine datenschutzrechtliche Komponente hat, dieser Fall, das ist, wenn man sich es einmal vor Augen führt, dann denkt man eigentlich, da müsste man eigentlich sofort dran denken. Das ist nämlich der Grundsatz der Datenrichtigkeit. Also dort war ja dann ein personenbezogenes Datum der Dame, nämlich die Mobilnummer in Verbindung mit einer Aussage, ich biete Sexarbeit an, veröffentlicht worden, und diese Aussage ist eindeutig unrichtig. Sodass also jetzt die Frage war, gemeinsame Verantwortlichkeit nach der DSGVO oder Haftungsprivileg nach jetzt dem Digital Services Act. Und darüber hatte jetzt der Europäische Gerichtshof zu entscheiden, und die Entscheidung fiel dann recht einfach eigentlich aus, nämlich der EuGH schaute in die E-Commerce-Richtlinie und dann auch nachfolgend in den Digital Services Act herein. Und im E-Commerce-Richtlinie stand es eigentlich auch so, aber mit etwas anderen Worten. Und im Digital Services Act steht es wieder ganz wunderbar. Das wunderschöne Wort unberührt. Dort heißt es nämlich in Artikel 2 Absatz 4, die DSGVO bleibe von dem Digital Services Act unberührt. Und daraus folgert dann der EuGH messerscharf und erstmal auch überzeugend klingend jedenfalls: bei datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten gelte die Haftungsprivilegierung nach Artikel 6 nicht, sodass Russmedia einstandspflichtig ist für diese Anzeige. Ob das am Ende eine Schadensersatzverpflichtung bedeutet, das ist damit noch nicht gesagt, weil der EuGH beantwortet ja immer nur die Fragen, die er kriegt. Und danach war der EuGH nicht gefragt. Das geht jetzt also wieder zurück zu den rumänischen Gerichten. Da wird man sicherlich Verschuldensfragen zu prüfen haben und auch sicherlich die Höhe noch einmal sich anzuschauen haben, die hier geltend gemacht worden ist, 7.000 Euro. Aber das ist das Ergebnis, und das sorgt jetzt für ziemlich viel Wirbel, weil viele sagen, damit ist ja im Prinzip das Ende der Haftungsprivilegien der Provider, die wir ja seit 25 Jahren oder seit mehr als 25 Jahren haben. Das fing alles an mit dem Teledienstegesetz, dem deutschen Teledienstegesetz aus dem Jahr 1997, dem ersten deutschen Internetgesetz, wurde dann übernommen von der E-Commerce-Richtlinie, dieses Privilegienprinzip. Findet seine Parallele in den Vereinigten Staaten, auch aus den 90er Jahren. Dort ist es der auch durchaus umstrittene Section 230, also das war zeitgleich, späte 90er Jahre, USA und Europa verabschiedeten ziemlich ähnliche Haftungserleichterungen für die Provider mit dem Argument, dass wenn sie für die vielen Inhalte, an deren Verbreitung sie mitwirken, also immer in der vollen Haftung sein, dann würde das Haftungsrisiken mit sich bringen, die Entwicklung des Internets übermäßig behindern würden. Das ist die Logik gewesen, die hinter diesen Haftungsregelungen stand. Sie sind immer umstritten gewesen, in vielen Bereichen, längst nicht nur bei den Persönlichkeitsrechten und beim Datenschutz, über den wir jetzt in diesem Kontext sprechen, sondern etwa auch, was Markenverletzungen angeht und andere Rechte am geistigen Eigentum. Da hat man immer hart gerungen darum, ob man hier das dabei belassen könne, die Haftungsprivilegien so zu haben, wie sie sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Der EuGH stellt sich ganz klar auf den Standpunkt, und das ist jedenfalls gut nachvollziehbar, weil das steht nun mal so drin, von vielen kritisiert, dass das Wort unberührt im Digital Services Act, weil das ist im Prinzip nichts anderes als ein Schulterzucken des Gesetzgebers gewesen, den man ja auch in anderen Rechtsakten aus den letzten Jahren findet, etwa im AI Act, dass man sich an die heilige Kuh der DSGVO nicht rantraute und dann einfach hereingeschrieben hat, dass sie unberührt bleibe. Und ja, also das bedeutet jetzt, dass man also bei den Datenschutzverstößen sich nicht mehr auf das Haftungsprivileg der Provider berufen kann.
Sehr schön, Nico. Sehr spannend. Man wird es im Zweifelsfall etwas auffangen können dann über den 82, wo man zum einen die Frage stellt, kann der Plattformbetreiber nachweisen, dass er in keinerlei Hinsicht für den eingetretenen Schaden verantwortlich ist. Das könnte eine Stellschraube sein. Und im Innenverhältnis 82 Absatz 4, wo zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter auch nochmal versucht wird, eine Schadensverteilung hinzubekommen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das eine sehr relevante Entscheidung ist und dass die in gewisser Weise auch für Schmerzen sorgen wird. Deswegen sehr gespannt. Hintergrund ist, dass ja auch in Deutschland Fälle warten. Es wurde in dem inzwischen beim BGH anhängigen Fall von Renate Künast abgewartet auf diese EuGH-Entscheidung und das Verfahren so lange ausgesetzt. Jetzt sind wir gespannt, was der Bundesgerichtshof aus diesem Fall macht und ob er das sozusagen überträgt dann auf dieses anhängige Verfahren.
Da ist tatsächlich, kann es tatsächlich sein, dass sich da Dinge auch ein bisschen bewegen und verschieben, dass es leichter wird, die Plattform in Deutschland in die Haftung zu nehmen. Der Fall Künast ist vor allen Dingen aus meiner Sicht deshalb interessant, weil es, also da ging es darum, dass Memes über Künast verunglimpfende verbreitet wurden und von Meta wurde jetzt nicht nur verlangt, dass die bereits publizierten Memes gelöscht werden, das hat Meta getan, sondern wurde verlangt, dass auch ähnliche Memes in Zukunft da gar nicht mehr auftauchen dürfen auf der Plattform. Schwierig, mich ganz leicht umzusetzen für Meta, Facebook, deswegen der Rechtschreibung. Außerdem ging es auch darum Schadensersatz. Und wenn man die Entscheidungen des Landgerichts Frankfurt und des Oberlandesgerichts Frankfurt liest, die Vorinstanzen, dann fällt auf, dass dort die DSGVO mit keiner Silbe vorkommt. Also da haben beide Gerichte, und ich war nicht beteiligt an dem Prozess, würde mich interessieren, ob die Prozessbeteiligten das gesehen haben, dass es auch ein Datenschutzfall ist. Also die Entscheidung, wenn man sie liest, sie sind rein 823, die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Und da gilt natürlich das Haftungsprivileg. Ja.
Ja.
Dann,
ja.
Allerdings kommt man dann in die ganze Kiste herein, dass sie dann doch auch wieder nicht gelten, weil der Bundesgerichtshof seit über 20 Jahren sagt, die Haftungsprivilegien nach der E-Commerce-Richtlinie, die würden nicht für Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gelten. Das ist Rechtsprechung seit Internetversteigerung 1 aus dem Jahre 2004. Der BGH hat dann ganz komplizierte und für viele verwirrende, verästelte Regeln zur Störerhaftung entwickelt, die im Ergebnis dann ziemlich ähnlich sind, aber die also so kompliziert sind, dass man, ich habe mit diesen Regeln seit über 20 Jahren immer wieder zu tun und kann es mir trotzdem die Einzelheiten nicht merken. Verkompliziert wird das Ganze noch dadurch, dass der erste Senat, der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständig ist, einen anderen Störerbegriff verwendet als der sechste Senat, der für das Persönlichkeitsrecht zuständig ist. Diese Sache ist dann zum sechsten Senat des BGH gekommen und offensichtlich ist erst dem BGH dann in der dritten Instanz aufgefallen, dass dieser Fall eine datenschutzrechtliche Komponente hat. Und jetzt kann das, also wenn ich in einem Bereich dann wirklich sehe, dass das Auswirkungen hat, dann bei der auch halt immer noch nicht abgeschlossenen Verschiebung der persönlichkeitsrechtlichen Fälle ins Datenschutzrecht. Ja, das wird man in Zukunft sicherlich dann auch in der ersten Instanz nicht mehr übersehen, in einem solchen Fall, dass man hier auch einmal das Datenschutzrecht sich angucken muss und nicht alles mit 823 gelöst bekommt. Ansonsten halte ich viele Reaktionen, die so in die Richtung gehen. Das würde jetzt also das würde jetzt enorme Haftungsrisiken der Provider neu bedeuten. Das halte ich für überschätzt. Die Haftungsprivilegien, die sind, ja, wie ich in anderem Zusammenhang gesagt habe, eh schon durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Seit langem der BGH, wie eben erklärt, mit seiner Störerhaftung macht eh sein eigenes Ding. Schon seit über 20 Jahren lässt die gesetzlichen Regelungen eigentlich völlig beiseite. Auch der EuGH seit über 10 Jahren hat er erfunden, dass, ich will es gar nicht jetzt kritisch sagen, aber es ist halt Rechtsprechung gibt es, die gesagt hat, der Plattformbetreiber, also der Host-Provider, kann sich nur dann auf die Haftungsprivilegien berufen, wenn er keine aktive Rolle spielt. Da kann dann schon, wenn man auf einer Plattform, die B2B ist, wenn man dann noch denjenigen, die dort ihre Shops haben, anbietet, dass man Werbung für sie macht, dann kann das schon eine aktive Rolle sein, die dann komplett aus dem Haftungsprivileg herausfällt. Also das ist wiederum EuGH. Auch selbst bei den Zugangsprovidern hat der BGH Hintertürchen geöffnet, dass wenn man also gar nicht an den Störer herankommt und gar nicht an den Täter herankommt und gar nicht an den Host-Provider herankommt, dass man dann unter Umständen doch an den Zugangsprovider auch herankommt. Also das ist längst nicht so schwarz und weiß, wie man das bei Lektüre der Vorschrift zur Haftungsprivilegierung sieht. Und insofern glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt so ganz weltbewegend ist. Es gibt Kommentierungen, wo es dann heißt, das sei jetzt das Ende von anonymen, nutzbaren Portalen. Nein, das ist es nicht. Es gibt keine Verpflichtung. Das ist gar nicht das Thema hier der Rossmedia-Entscheidung gewesen. Ob es eine Verpflichtung gibt, die den Klarnamen sich geben zu lassen, das geht aus der Entscheidung nicht hervor. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das kann sicherlich einiges in Bewegung setzen, was die Haftung der Plattformbetreiber für Persönlichkeitsrechtsverletzungen angeht. Das ist das ganze Thema Hate Speech, das wir ja zu Genüge kennen. Aber in anderen Bereichen halte ich das für übersichtlich, was die Konsequenzen angeht.
Unser nächster Blick geht zu einer Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz, die gemeinsam mit unserem Bundeskanzler sich am 4. Dezember zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie denn unsere öffentliche Verwaltung modernisiert werden kann. Sehr viele Überlegungen, wie man insbesondere die öffentliche Verwaltung digitaler machen kann, wie man bestimmte Genehmigungserfordernisse zurückschrauben kann, mit Genehmigungsfiktionen zum Beispiel arbeiten könnte, etwa im Baurecht. Und bei dieser Gelegenheit haben sie sich auch angeschaut, die Datenschutzverwaltung in Deutschland und haben einige, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Beschlüsse gefasst, die zwar alle jetzt erst nochmal in die Zukunft zielen, aber eine ganz klare Linie vorgeben. Diese Beschlüsse zwischen Bundeskanzler auf der einen und den Regierungschefinnen und Chefs der Länder vom 4. Dezember sehen zum Beispiel vor, und das ist ein elementarer Schritt, dass der Paragraph 38 BDSG abgeschafft wird, 38 Absatz 1, muss man dazu sagen. Da geht es um die Bestellung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Und mit der Argumentation, dass eine Übererfüllung der europäischen Pflichten sei, zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten, soll diese Norm schlicht und ergreifend gekippt werden. Der Artikel 37 Datenschutzgrundverordnung sieht Bestellpflichten vor, wird aber tatsächlich von § 38 BDSG wesentlich noch übertroffen. Wir haben in Deutschland eine sehr ausgereifte und gut ausgebaute Kultur von betrieblichen Datenschutzbeauftragten, an der schon die letzten Jahre immer wieder geknabbert wurde, indem die Bestellgrenzen von 10 auf 20 und immer weiter hochgesetzt werden sollten. Jetzt also der gemeinsame Beschluss, wir wollen übers europäische Datenschutzniveau nicht hinausgehen, und damit ist das deutsche Modell des betrieblichen Datenschutzes aus meiner Sicht jedenfalls demnächst Geschichte. Darüber hinaus einigt man sich darauf, dass jedenfalls spätestens bis zum 31.12.2027 die Datenschutzaufsicht in Deutschland neu geordnet werden soll. Und dabei geht es dann um die berühmte Bündelung, von der wir schon mehrfach gesprochen haben, dass also die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern neu aufgeteilt werden soll, dass möglicherweise auch eine neue Schwerpunktbildung gemacht wird, dass einzelne Länderbehörden für andere Länderbehörden mitentscheiden können und dass es sowas Ähnliches gibt wie ein deutsches Kohärenzverfahren in der DSK. Da ist in der Sache noch nicht viel vorweggenommen worden, aber es wurde klar gesagt, es kommt eine Veränderung und sie kommt bis Ende 27. Zwischendrin noch ein, ja, aus meiner Sicht jedenfalls ein Fauxpas, der da passiert ist. In den Beschlüssen heißt es, der Bund prüft die Aufhebung der Pflicht zur Bestellung eines Landesdatenschutzbeauftragten. Ich glaube, das ist mit Verlaub Kokolores. Erstens mal, der Bund hat überhaupt nichts zu prüfen, was die Bestellung von Landesbeamten angeht. Das müssen die Länder dann eigentlich schon selber machen. Und dass Landesdatenschutzbeauftragte zu bestellen sind, was die Aufsicht über öffentliche Stellen angeht, das sagt nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, das sagt auch uns insbesondere das Bundesverfassungsgericht mit seiner Volkszählungsentscheidung. Da glaube ich nicht, dass da irgendein Bewegungsspielraum möglich ist. Aber, und dann wird es wieder interessanter, Bund und Länder sind sich also einig, dass das Omnibus-Paket der EU-Kommission, über das wir jetzt auch schon zweimal berichtet haben, unterstützt werden soll, dass darüber sogar noch hinausgegangen werden soll, dass man den risikobasierten Ansatz wesentlich stärken will, dass man Dokumentations- und Transparenzpflichten vereinfacht, dass man insbesondere auch, wichtiger Punkt aus meiner Sicht, neben den hohen Wert des Datenschutzes weitere grundrechtsgeschützte Rechte und Interessen stellt, wie zum Beispiel eine Innovationsoffenheit, dass man Forschung besser erleichtert, dass man eine Abwägungsoffenheit des Datenschutzes in die Datenschutzgrundverordnung hineinschreibt. Wichtiger Punkt und auch wieder etwas überraschend, dass man Hersteller und Anbieter von Standardlösungen künftig in die Verantwortung nimmt. Wichtiger großer Schritt, da ist die Datenschutzgrundverordnung ja in gewisser Weise blind, weil sie sich nur auf Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, nicht aber auf die zum Beispiel Produktanbieter fokussiert. Das ist wäre ein großer Schritt, der dort unternommen werden soll. Insgesamt also ein sehr erhebliches Treffen zwischen den MinisterpräsidentInnen und dem Bundeskanzler. Und da kommt nochmal richtig Drive auch in die Bündelungs- und Verwaltungsreformdebatte rein. Das, glaube ich, werden spannende 2 Jahre, die uns da bevorstehen.
Ja, das muss man auch mal anerkennen. Das ist ja jetzt nur der datenschutzrechtliche Ausschnitt von sehr, sehr vielen anderen Maßnahmen. Das ist am Anfang kurz angetippt. Und ich glaube, es gibt niemanden, der also Hand aufs Herz behaupten würde, dass es nicht in gewissen Lebensbereichen Bürokratie gibt, die doch lähmend ist. Wir haben auch alle im Alltag schon mal an der einen oder anderen Stelle damit zu tun gehabt. Die Frage ist nur, auf welche Regeln kann man verzichten? Da gehen die Meinungen ganz, ganz schnell auseinander. Aber es ist auf jeden Fall verdienstvoll und das verdient Anerkennung, dass doch hier ein sehr, sehr entschlossener Versuch gemacht wird, auch einmal doch das Dickicht dort zu lichten. Was die von dir genannten Bestimmungen angeht, mit großer Genugtuung lese ich, dass das Wort Staatsvertrag dort als eine Option auftaucht bei der Bündelung von Zuständigkeiten der Datenschutzbehörden. Das ist ein Vorschlag, auf den ich stolz bin, weil wir den schon vor 2 Jahren vom Deutschen Anwaltverein gemacht haben in der Diskussion über, da geht es ja immer so schwarz auf weiß, schwarz und weiß. Also die einen sagen, also alles soll so bleiben, wie es ist. Und die anderen sagen, also alle Zuständigkeiten für die Wirtschaft sollten irgendwie nach Bonn wandern zur Bundesdatenschutzbeauftragten. Und das ist, da gibt es halt, das eine ist so einfallslos wie das andere. Und da gibt es halt klügere Lösungen. Und eine wäre, dass die Bundesländer dem Vorbild folgen, etwa aus Medienrecht, aber auch aus dem Barrierefreiheitsgesetz oder Fernunterrichtsgesetz, was wir hier auch mal besprochen haben, wo es überall sich so verhält, dass es Bundesgesetz gibt, dass es natürlich dann den Vollzug durch die Länder gibt, der das Grundgesetz ja als Regel vorsieht. Und dass dann aber die Länder sich zusammentun per Staatsvertrag und nicht jeder eine eigene Vollzugsbehörde gründet, sondern dass sie gemeinsam eine gemeinsame Behörde schaffen, die den dann im Auftrag der aller Bundesländer für den Vollzug zuständig ist. Ist ein eingefahrenes Prinzip, gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, dass das verfassungsrechtlich zulässig ist. Da muss man nicht über Mischverwaltung und solche Dinge dann irgendwie lange fabulieren. Sinnvollerweise kriegen die natürlich dann nicht die gesamte Zuständigkeit für die gesamte Wirtschaft Deutschlands, sondern da muss man ein bisschen schauen, welche Aufgaben sind sinnvoll gebündelt zu machen. Da sind die Länder ja mittlerweile auch, die Landesdatenschutzbeauftragten mittlerweile nach meiner Wahrnehmung auch viel offener darüber einmal zu reden. Dass das eine gute Sache ist. Da gibt es ja auch bei den Landesbehörden jetzt doch offene Ohren für solche Vorschläge. Und deswegen finde ich das gut. Kurz dann nochmal zu der Abschaffung der Verpflichtung von Datenschutzbeauftragten nach § 38 BDSG und zur Einordnung. Wir haben ja die Öffnungsklausel in der DSGVO, dass die Mitgliedstaaten die Befugnis haben, so wie es die Deutschen gemacht haben in 38 BDSG, auch über die in 37 DSGVO hinaus genannten Fälle Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragten vorzuschreiben. Nach der DSGVO ist das die seltene Ausnahme, so im Hochrisikobereich. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz bekanntlich kommt es auf die Zahl der mit Datenverarbeitung befassten Mitarbeiter an und betrifft dann sehr, sehr viele, die den Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Dass diese Öffnungsklausel in der DSGVO damals war, ist ein Ergebnis der Verhandlungen. Das haben die Deutschen, da haben die Deutschen vor allen Dingen dran festhalten wollen, an der schon vor DSGVO geltenden, ziemlich weitgehenden Bestellpflicht festzuhalten.
Nicht? Da haben natürlich auch, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend, da haben natürlich auch die Lobbyverbände der Datenschutzbeauftragten, die es ja auch gibt, haben da auch durchaus erfolgreiche Lobbyarbeit gemacht. Es gibt auch gute Argumente dafür, das jetzt nicht anzurühren, die sich hören lassen. Aber bleibt abzuwarten, was jetzt dabei herauskommt. Das wird sicherlich jetzt nochmal sehr starke Diskussionen auch auslösen über die Sinnhaftigkeit, jetzt an dieser Stelle Bürokratieabbau zu verschaffen. Und naja, so ein bisschen ist ja manchmal mit Bürokratieabbau auch dann so, aber damit meine ich jetzt auch, also auch um nicht falsch verstanden zu werden, das ist jetzt auch nicht irgendwie abwerten oder nicht mal kritisch gemeint in Richtung Thema Bestellung vom betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Aber trotzdem, da gilt natürlich immer so ein bisschen das Florians-Prinzip, nicht? Beim Thema Bürokratieabbau, da möchte man natürlich auch immer alle Regeln abschaffen, außer den, die man besonders lieb gewonnen hat, nicht?
So ist es. So ist es. Und die Datenschützer halten dann natürlich die Fahne hoch und sagen, wir sind gar keine Bürokratie, wir sind Grundrechtsschutz durch Verfahren. Dass es uns überhaupt gibt, beruht nicht nur auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sondern auch auf der Notwendigkeit, die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihres kostbaren Gutes der informationellen Selbstbestimmung zu unterstützen und auch im Vorfeld schon bei den Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Schädigungen da stattfinden. Ja, die Debatte ist da eröffnet. Übrigens auch in vielen Bereichen vernünftiger, als man meinen sollte. Ich habe viele auch Gespräche mit Verbänden im Vorfeld geführt, die sehr deutlich auch mit Unternehmerverbänden, die sehr deutlich sagen, wir haben gar nicht vor, das Know-how, das dort existiert, abzuschaffen. Wir brauchen gerade für die fortschreitende Digitalisierung natürlich alle Mann sozusagen an Bord, die da sinnvoll unterstützen können. Aber umgekehrt, man ist auf Seiten der Wirtschaft natürlich schon dankbar, wenn so besonderer Kündigungsschutz, der mit der Wahrnehmung der Aufgabe des Datenschutzbeauftragten verbunden ist, wenn man das los wird, ja, wenn man da ein bisschen freier agieren kann oder die betrieblichen Datenschutzbeauftragten dann eben auch freier für andere Themen einsetzen kann, die über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehen. Also das wird eine interessante Debatte sein, lieber Nico. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt.
Genau, den BGH, den wir anfangs angekündigt haben, den sparen wir uns, weil er so schön ist, fürs nächste Mal auf.
Das so ist es.
Der Weihnachtsbonbon, genau.
So ist es. Und insofern vielen Dank, wenn Sie uns bis hierhin gefolgt sind bei den spannenden Themen nationales und internationales Datenschutzrecht. Wir hoffen sehr und freuen uns wie immer, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie uns das mitteilen, dass Sie auch gerne Kritik und Verbesserungsvorschläge an uns reichen dürfen. Das wissen Sie. Und das nehmen wir gerne zur Kenntnis und freuen uns dann in der nächsten Woche schon wieder mit Ihnen die ganz neuen Fälle, unter anderem auch den Fall des Bundesgerichtshofs, mit Ihnen intensiv besprechen zu können. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.